eben auch für diesen Mord verurteilt werden.
Also richtet sich die Anklage trotzdem eigentlich gegen die PKK insgesamt?
Natürlich. Die Schaffung und die Nennung von sogenannten Unterorganisationen für Parteisicherheit, Kontrolle und Nachrichtendienst, wie es so schön heißt in der Anklage, das ist natürlich nur ein Ausweg, um nicht die PKK als Ganzes völkerrechtswidrig unter Anklage zu stellen.
Du hast jetzt ja die ersten Prozesstage mitverfolgt. Wie sieht das im Einzelnen aus, das Ambiente, das Gericht, die Angeklagten, wie werden die behandelt?
Also es ist so, es hat vor dem ersten Prozesstag hat es ein Augenschein gegeben für Interessierte und Journalisten, um überhaupt nur einmal im Ganzen diese Sicherheitseinrichtungen zu demonstrieren, die Anwendung gefunden haben bei diesem Massenprozess in Düsseldorf. Also das beginnt bei einem 3 Meter hohen Eisengitter mit NATO-Drahtumzäunung, dann mit verschiedenen Schleusen, Drehgitter und Drehkreuze und Panzerglastüren und Metallsuchgeräten, Umkleidekabinen etc., bis man dann schließlich in ein Gebäude auf dem zentralen Düsseldorfer Polizeiareal vom Stadtkreis Derendorf gerät, also bis man ins zentrale Gebäude dieses Areals gerät und im Zentrum dieses Gebäudes, dieses von Objektschutzbauten, sogenannten umschlossenen Gebäudes, ist dann im Innersten der Gerichtssaal halb unterirdisch angelegt, vollklimatisiert, ohne Fenster. 60 Mikrofone schätzungsweise für die Kommunikation zwischen Bundesanwaltschaft, Gericht, Angeklagten und Verteidiger. Die Angeklagten sind eingesperrt in einem Käfig mit einer Plexiglas-Trennwand. In der Trennwand gibt es etwa 3 Lochgitter, wo die 19 Angeklagten mit den Verteidigern verkehren können. Kontakte austauschen können. Also das ist ungefähr die Anlage. Natürlich funktioniert das alles nicht, also gerade weil die Technik, ich würde von einer eisigen Technik sprechen, die es dem Gerichtsvorsitzenden ermöglicht, einem Angeklagten, der unaufgefordert das Wort ergreift, das Wort zu entziehen per Knopfdruck. Also er muss nicht mehr einen Wachmeister anstellen, um allenfalls Gewalt anzuwenden. Es ist eine eisige Technik, die hier zum Vorschein kommt, per Knopfdruck die Leute zum Schweigen zu bringen. Auch Verteidiger, nicht nur die Angeklagten, wie es sich am ersten Prozesstag gezeigt hat. Die Angeklagten, wie können sie überhaupt teilnehmen an dieser Verhandlung? Das ist die große Frage. Ich würde sagen, es ist praktisch unmöglich, direkt teilzunehmen für die Angeklagten, was natürlich eigentlich auch ein Menschenrecht wäre, dass eben Angeklagte sich angemessen auch äußern können an einer Verhandlung, an der Straftaten zur Sprache kommen, die sie begangen haben sollten. Also wie geschieht das? Die Angeklagten haben einen drahtlosen Kopfhörer. Über diesen Kopfhörer können sie die Simultanübersetzung von 3 Dolmetschern hören, auf Türkisch, Kurmanci und Sasa, das sind die beiden kurdischen Sprachen. Also über den Kopfhörer ihre Sprache, über den Lautsprecher Deutsch. Das heißt, je nachdem, der Vorsitzende kann wieder mal die Kopfhörer ausschalten, kann wieder mal den Lautsprecher ausschalten, je nachdem, was sich dann in diesem Plexiglaskäfig der Angeklagten tut. Am Anfang des Prozesses haben die Verteidiger und die Angeklagten, also es waren auch Verteidigerinnen dabei, haben sich geweigert, sich auf die ihnen zugewiesenen Stühle zu setzen. Das hat dann einigen Tumult ausgelöst. Der Vorsitzende wollte einen Wachmeister dazu aufrufen, einen Angeklagten stellvertretend für alle anderen, nämlich den Hauptangeklagten Ali Aktas, Angeklagten Nummer 1, gewaltsam auf den Platz zu weisen, den er eben einnehmen sollte. Das ist dann nicht gelungen. Es gab einen riesen Tumult, eine riesige Schlägerei schon am ersten Tag im Gerichtssaal. Man kann sich das fast nicht vorstellen hier in der Schweiz. Da trommelten also Fäuste von innen und außen an diese Plexiglaswand, die übrigens standgehalten hat, jeder Gewalteinwendung, jeder massiven Gewalteinwendung sogar. Und auch wieder eine Illustration ist, wie eigentlich wie fast Gummizellen artig diese Angeklagten abgeschottet werden in diesem Gerichtssaal. Der Käfig hat standgehalten, es hat Verletzungen gegeben, es hat Proteste gegeben der Verteidigung und eine Kommunikation war am ersten Verhandlungstag total gescheitert, eben und eben gerade an dieser eisigen Technik, die ich vorhin erwähnt habe.
Kannst du noch etwas über die Haftbedingungen der Angeklagten sagen?
Also die Haftbedingungen sind natürlich durch die Anwendung des Terroristenparagraphen 129a schon zum Voraus, also schon eigentlich a priori stark verschärft. Es gibt verschärfte Einzelhaft unter besonderen Sicherheitsvorkehren. Das heißt, dass zum ersten Mal gibt es die sogenannte Isolationshaft für Ausländer in diesem PKK-Verfahren. Es gibt ein spezielles Haftstatut im PKK-Verfahren und eine Verschärfung. Man muss sich vielleicht vorstellen, dass fremdsprachige Leute in einem deutsch sprechenden Gefängnis es natürlich noch schwerer haben als deutsch sprechende Gefangene, weil sie die Sprache nicht verstehen. Also es ist ja so, dass in diesen Isolationshaftbedingungen die Gefangenen ja praktisch nur mit offiziellen Personen Kontakt haben können, also mit Wärtern, mit sonstigem Gefängnispersonal, mit Untersuchungspersonal, mit Strafverfolgern etc. Das ist eigentlich die einzige Kontaktmöglichkeit, die sie haben und sie haben keine Möglichkeit, unter sich Kontakt zu haben oder ihre eigene Sprache, eben Kurdisch, zu sprechen. Das ist eine faktische Verschärfung noch gegenüber den anderen unter dem Regime im 129, vom Artikel 129a inhaftierten Gefangenen. Sie dürfen zum Beispiel die kurdischen Publikationen nicht lesen, also der Kurdistan Report ist verboten, dürfen sie nicht lesen in der Zelle. Die Verteidigung wird kontrolliert, Gespräche werden aufgenommen, Briefe werden geöffnet, willkürlich ein Briefverkehr zwischen, das wurde auch am ersten Prozesstag von der Verteidigung reklamiert, die Briefe werden geöffnet und haben eine Postzeit, eine Zustellzeit von bis zu 5 Wochen. Das sind ungefähr die Haftbedingungen. Ich möchte noch kurz etwas zitieren aus einer sehr aufschlussreichen Broschüre mit dem Titel Inszenierung des Schauprozesses gegen 20 Kurden und Kurdinnen durch den Generalbundesanwalt. Das ist verfasst von Hans Eberhard Schulz. Er ist Verteidiger im PKK-Verfahren unter Mitarbeit, wenn es mir recht ist, von Michael Schubert, Verteidiger in Freiburg. Die Flugschrift 1, Kamalata, ist erhältlich beim Kamalata Flugschriften, Zapata Buchladen, Jungfernstieg 27, 2300, Kiel 1. Ich möchte es nochmals wiederholen. Kamalata Flugschriften, Zapata Buchladen, Jungfernstieg 27, 2300, Kiel, eins in der Bundesrepublik. Ich möchte kurz etwas aus dieser Flugschrift zitieren über die Zerstörung kurdischer Identität in deutscher Isolationshaft. Den Angeklagten stehen also nicht einmal die sicherlich sehr eingeschränkten und oft problematischen Kommunikationsmöglichkeiten deutscher Paragraf 129a Gefangener zur Verfügung, wie täglich mit den Gefängniswärtern, ab und zu mit anderen Gefängnisbeamten, unter Umständen mit Ärzten, Krankenschwestern, Geistlichen und so weiter ein paar Worte zu wechseln, oder um es an einem Beispiel deutlich zu machen, die kurdischen Gefangenen wurden wiederholt von Beamten in Zivil aus ihrer Zelle abgeholt, gefesselt, ihnen wurden persönliche Gegenstände abgenommen, sie wurden in ein Auto verfrachtet und irgendwohin gefahren, ohne dass ihnen dies in irgendeiner Weise erklärt worden wäre. Wie sich später durch Nachforschungen und aufgrund von Dienstaufsichtsbeschwerden der Verteidigerinnen ergab, handelte es sich um Gegenüberstellungen, die vom Bundeskriminalamt an anderen Orten durchgeführt wurden. Man hielt es jedoch nicht für nötig, dem deutschen, der deutschen Sprache nicht mächtigen Gefangenen in irgendeiner Weise zu erläutern oder etwa die Verteidiger hiervon vorher zu benachrichtigen und so weiter und so weiter. Es sind lauter solche Dinge offenbar vorgekommen. Eben, wie gesagt, auch darüber hinaus ist der Bezug von Publikationen des Agri-Verlages in Köln, insbesondere die von ihm herausgegebenen Zeitschriften Serks W. Bun und Bergs W. Dan, verboten. Des Weiteren der Austausch von Büchern, Druckschriften, Zeitungen und so weiter mit anderen Gefangenen. Mit anderen Worten, die Gefangenen dürfen keine einzige kurdische Veröffentlichung beziehen und keine einzige Veröffentlichung ihrer eigenen oder anderer kurdischer Organisationen. Dies sind Stichworte aus der erwähnten Broschüre zur Zerstörung kurdischer Identität in deutscher Isolationshaft.
Soweit das Gespräch mit Erich Schmid. Neben der von Erich erwähnten Publikation zu diesem Prozess gibt es auch noch eine vom SEDRI. Der Titel ist mir im Moment nicht bekannt. Sie ist aber sicher zu beziehen über Radio Lora, Stichwort Sonntagsgipfel. Sonntagsgipfel, Postfach 477 8034 Zürich. In den nächsten rund 45 Sendminuten hört ihr nun Ausschnitte aus einer Sendung von Radio 100 Berlin, die im Vorfeld des Prozesses ausgestrahlt wurde.
In der 249-seitigen Anklageschrift, mit der Generalbundesanwalt Rebmann im Oktober 1988 Anklage erhob, werden 15 Angeklagten Mitgliedschaft und zwei weiteren Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Darüber hinaus werden andere Vorwürfe erhoben. Von Urkundenfälschung bis hin zu drei angeblichen Morden. Die Angeklagten sollen im Rahmen einer Abteilung Parteisicherheit, Nachrichtendienst und Kontrolle abtrünnige Parteimitglieder und Mitglieder anderer kurdischer Organisationen verfolgt und vor sogenannten Volksgerichten abgeurteilt haben. Dabei sollen auch Todesurteile ausgesprochen und vollstreckt worden sein. Drei der Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, im Rahmen dieser Aktivitäten einen Mord im Libanon begangen zu haben. Bei der Anklage stützt sich die Bundesanwaltschaft auf zahlreiche bei Razzien erbeutete Dokumente und einen Hauptbelastungszeugen. Die Anwälte der inhaftierten Kurdinnen kritisierten diese Anklage als vages Konstrukt. Denn nach Auffassung von Rechtsanwalt Eberhard Schulz, der den Angeklagten Selahattin Erdem vertritt, ist zwar in der Rechtsprechung zum 129a bereits die Planung von Straftaten ein ausreichender Grund zur Verfolgung, aber deswegen ist umso genauer der Nachweis erforderlich, dass es sich um eine Vereinigung mit fester Struktur, Satzung und Zielsetzung handelt. Hier werden mehr oder weniger die Maßstäbe eines deutschen Vereins zugrunde gelegt. Nur wenn diese strengen Anforderungen erfüllt sind, kann eine Vereinigung als terroristisch verfolgt werden. Dass dies jedoch bei der vorliegenden Anklage überhaupt nicht der Fall ist, erläutert Rechtsanwalt Schulz.
Es wäre sicherlich für einen Staatsanwalt in einem normalen Verfahren, sage ich mal, eine Schande, so etwas überhaupt vorzulegen. Da werden 20 verschiedene Versionen gebracht, wer das eigentlich sein könnte von der Anklage, die terroristische Vereinigung. Mal heißt es die PKK, mal ist es die europäische ZK, mal ist es die europäische Führungsriege, Mal ist es das Europäische Zentralkomitee, mal sind es Arbeitsgruppen à la Killerkommandos, mal ist es ein Komitee innerhalb der Partei, nämlich dieses Komitee für Parteisicherheit, Nachrichtendienst und Kontrolle. Mal ist es das alles zusammengenommen, mal sind es irgendwelche geheim gehaltenen Strukturen, die von Öcalan herunter, also von dem Vorsitzenden aus dem Nahen Osten herunter bis in die Ortsgruppen gehen, auf jeder Ebene extra eingerichtet sind. Das kann man sich sozusagen aussuchen in der 250 Seiten starken Anklage, was eigentlich diese terroristische Vereinigung sein soll.
Die Angeklagten, die seit einer von Februar bis September 1988 durchgeführten Verhaftungswelle in Haft sind, wohnen über Gefängnisse in der BRD verteilt und unterliegen einem umfangreichen Sonderhaftstatut, das 57 Einzelmaßregeln umfasst. Das bedeutet verschärfte Einzelhaft in Sicherheitstrakten, mit Lochblenden versehene Zellenfenster und monatelang keinen Kontakt zu anderen Gefangenen. Nach mehreren Hungerstreiks der Gefangenen wurde das Haftstatut zwar etwas gelockert, aber die Einzelhaft besteht nach wie vor. Zu den Haftbedingungen noch einmal Rechtsanwalt Schulz.
Nach unserer Meinung, die wird ja geteilt von den Strafverteidigervereinigungen und auch politischen Organisationen, ist das eine Isolationshaft, die zielt auf die Zerstörung der Identität der Angeklagten. Hier kommt hinzu, dass mehrere Angeklagte gar keine, die deutsche Sprache nicht beherrschen. Mein Mandant spricht kein Wort Deutsch. Man kann sich vorstellen, dass dann die Situation noch viel schlimmer ist. Es geht so weit, dass er zweimal ohne jede Erklärung von irgendwelchen Männern in Zivil abgeholt wurde. Ihm wurde also sein Gürtel, sein Geld und alles abgenommen und er wurde in irgendein Auto verfrachtet. Wie ich hinterher durch mühsame Recherchen rausfand, wurde er zur Gegenüberstellung nach Hannover gefahren. Besonders gravierend ist in dem Zusammenhang, dass ihnen verwehrt ist, kurdische Veröffentlichungen zu beziehen, zu lesen. Die Anklage besteht in zig Seiten aus Erläuterungen, Erklärungen über die PKK. Von den beschlagnahmten Dokumenten sind zahllose Dokumente, offizielle Parteidokumente, interne Rechenschaftsberichte und. Trotzdem werden sie daran gehindert, irgendeine Veröffentlichung der PKK oder eine kurdische Zeitung zu beziehen.
Eine Verfassungsbeschwerde gegen diese Haftbedingungen wegen Verstoßes gegen Grundrechte wie das Recht auf Informationsfreiheit und das Recht auf faire Verteidigung blieb erfolglos. Die Anwälte, die auch bei der Europäischen Menschenrechtskommission Beschwerde eingelegt haben, hoffen nun, dass sich dort Richter finden, die nicht Gewehr bei Fuß stehen. Allerdings kann dieses Verfahren Jahre dauern. Der anstehende Prozess gegen die PKK ist von seinem Umfang her einmalig in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte. Der neu gebaute Prozessbunker, umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, zahlreiche Verteidiger, Dolmetscher und Übersetzer und ein Berg von Ermittlungsakten deuten darauf hin. Schon lange bevor über die Eröffnung des Verfahrens entschieden worden war, lancierte die Bundesanwaltschaft Presseberichte über angebliche Drohungen gegen Richter und Staatsanwälte und mahnte.
Das sollten die führenden Mitglieder der PKK zur Kenntnis nehmen und bedenken, dass sie auch durch solche Aktionen und Drohungen selbst die Basis für eine gewisse Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik schaffen. In diesem Zusammenhang muss auch bedacht werden, dass eine zu großzügige und an unseren Sicherheitsbedürfnissen nicht orientierte Asyl- und Ausländerpolitik auf weite Sicht zu einem Faktor der Instabilität in unserem Staate führen kann.
Das 129a-Verfahren gegen die PKK macht deutlich, wie aus einem Problem der türkischen Regierung ein bundesdeutsches Gesetz entstand. Nach bundesdeutschem Recht war die Verfolgung der PKK in der BRD nicht ohne weiteres möglich. Noch 1982 hatte der Bundesgerichtshof in einem anderen Fall das Verfahren nach 129a gegen eine im Ausland bestehende Vereinigung abgelehnt. Bezeichnend ist es, dass es bei diesem Urteil um die zur neofaschistischen Wehrsportgruppe Hoffmann gehörende Wehrsportgruppe Ausland ging. Anfang Oktober 1986 fand in den Räumen der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe eine Begegnung zwischen dem türkischen Botschafter in der BRD, Oktay İçen, dem türkischen Konsul in Karlsruhe und Generalbundesanwalt Rebmann statt. Wie die türkische Tageszeitung Milliyet berichtete, wurde über Fragen des internationalen Terrorismus beraten. Schon oft war von türkischer Seite gefordert worden, die BRD solle etwas gegen die Separatisten und Terroristen, die hier ihr Unwesen treiben, unternehmen. Noch im selben Herbst wurden dann vom Bundestag eine Reihe von Gesetzesänderungen verabschiedet, die von Rebmann persönlich vorgeschlagen worden waren. Dabei wurde unter anderem der § 129a und entsprechende Paragraphen des Gerichtsverfassungsgesetzes geändert, womit die Verfolgungszuständigkeit des Bundesanwalts auch auf Organisationen, die im Ausland tätig sind, ausgedehnt wurde. Dass das BKA schon länger gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK ermittelte, zeigt die Tatsache, dass bereits wenige Tage, nachdem das Gesetz am 1. Januar 1987 in Kraft trat, ein 40 Seiten starker Aktenvermerk zur PKK vorlag. Die Ermittlungen nahmen rasch erhebliche Dimensionen an. In Sachen Verfolgung der PKK wurde der europäische Polizeiapparat in Bewegung gesetzt. Ein Anwalt der Angeklagten hierzu:
Dazu muss man wissen, dass Rechtshilfe aus vielen europäischen Staaten und der Türkei in Anspruch genommen worden ist. Es sind Akten aus der Türkei, Namen angefordert worden. Wir wissen aus den Akten, dass Rechtshilfeersuchen Interpol Ankara gegangen sind, nach Schweden, Frankreich, Auslieferungsanträge Österreich gestellt worden sind. Also Rittmann holt sich die Leute aus Westeuropa, aus der Türkei zusammen, fragt türkische Militärbehörden, bittet die um Auskunft und niemand kann erzählen, dass nicht auch Informationen aus dem Verfahren zurückfließen in die Türkei. Wenn man das jetzt mal sich überlegt, was das für die nationale Befreiungsbewegung bedeutet, liegt es auf der Hand. Ihre Arbeit wird hier kriminalisiert, damit auch die Möglichkeit von hier aus den Befreiungskampf zu unterstützen. Das gilt natürlich nicht nur für die Kurden und Kurdinnen, das gilt, kann genauso gelten für Deutsche, die diese nationalen Befreiungsbewegungen unterstützen. Besteht die Gefahr, über die uferlose Rechtsprechung zur Unterstützung oder Werbung für eine terroristische Vereinigung, dass die auch in die Verfolgung mit einbezogen werden, wenn das Verfahren so wie es geplant ist, durchgezogen und mit Verurteilungen endet, dann besteht die Gefahr, dass das demnächst auf die IRA, auf die PLO, auf Befreiungsbewegung aus Südafrika, Lateinamerika, weiß ich, woher angewandt wird. Und jede Unterstützung und jede Arbeit für solche Befreiungsbewegungen steht unter dem Damoklesschwert dann des Terrorismus.
چرا انسانا ناک ده انسان خوش و دلال چکن و آفراندی بوش چاوه انسانا بارو تیر نابه گه سر تفشت کن و گه دومان و حورن رش و تاری بسر تلت بارینن حفدود قلینن هی گدی انسان بوش چاوه تا تیرو بار نابه مارو که دنیای تیرا تناکه Nagasaki, Hiroshima, Dehli, Vietnami, U Hiro, Kurdistani, Mahal, Chahin, Liki, Sal, Hazaru, Nesdu, Hashti, Hasht, Maha, Adari, Ulin, Neurose, die Sate, Fischkevin, Aurin, Reshmi, Tari, Bisher, Neurose, Dahaten, Bekefu, Shahi, Bekhoshi, Neurose, Disa, Seri, Hofar, Krim, و تو به خبر آبی هر دیدن جبو جارکتشی ور
1978 wurde die Partija Kakel in Kurdistan, kurz PKK, gegründet. Ihr Ziel ist die Befreiung Kurdistans vom türkischen Kolonialismus, ihr Mittel der bewaffnete Kampf. In der Atmosphäre der raschen Politisierung und erbitterten Auseinandersetzung zwischen Linken und Faschisten, die in der Türkei Ende der 70er Jahre herrschte, gelang es dieser Organisation schnell, in Kurdistan Fuß zu fassen. Besonders bei den landlosen Proletarisierten in den Städten fand die PKK Unterstützung. Nach einem Massaker der Faschisten im Dezember 1978 an den kurdischen Bewohnern der Stadt Marasch, Opfer waren vor allem Angehörige einer religiösen Minderheit, wurde in den kurdischen Provinzen der Türkei das Kriegsrecht verhängt, also schon ein Jahr vor dem eigentlichen Militärputsch. Tausende von linken und patriotischen Kurden wurden verhaftet und in die Gefängnisse gesteckt. Das Militär überfiel Dörfer und ganze Stadtviertel. Mit dieser Repressionswelle, die nach dem Putsch am 12. September 1980 noch zunahm, wurden alle kurdischen und alle linken türkischen Organisationen zerschlagen oder zur Rettung ihrer Strukturen ins Exil gezwungen. Gegen Zehntausende von Anhängern der PKK und vieler anderer Organisationen wurden riesige Schauprozesse vor Militärgerichten eröffnet. Die PKK begann mit der Restrukturierung der Organisation im Ausland. Der Versuch, im Exil ein Bündnis linker Kräfte zustande zu bringen, führte zwar zur Gründung einer vereinigten Widerstandsfront gegen den Faschismus in der Türkei, an der auch die PKK beteiligt war, doch hielt dieses Bündnis nicht lange. Zu unterschiedlich waren die Vorstellungen über die Art und Weise des Kampfes gegen die türkische Junta. Nach einer Vorbereitungsphase begann die PKK am 15. August 1984 mit Angriffen auf Militäreinheiten, dem bewaffneten Kampf in Kurdistan und brach damit die dort seit der Niederschlagung des letzten Kurdenaufstandes 1938 herrschende Waffenruhe. Militärs und Presse erklärten unisono:
Diese Handvoll Terroristen werden wir in Kürze erledigt haben.
Heute, 5 Jahre später, hat die türkische Armee ihre Spezialeinheiten, Luftwaffe und Artillerie in der kurdischen Region Botan zusammengezogen, um der Lage Herr zu werden. Das Juli-Gebirge in dieser Region wurde in den letzten Monaten praktisch von der Guerilla beherrscht, die seit 1987 als Volksbefreiungsarmee Kurdistans operiert. Die Armee musste dort erhebliche Verluste hinnehmen. Kasernen und Militärstützpunkte und auch das Zentrum des türkischen Geheimdienstes MIT in Diyarbakir wurden angegriffen. Der Kampf nimmt immer mehr den Charakter eines Volksaufstandes an. Nachdem Militärs in einem Dorf nahe der Stadt Silopi 6 Bauern ermordet hatten und diese als erschossene Guerilleros präsentierten, begannen die Dorfbewohner, als sie die Leichname der Ermordeten überführen wollten, eine Demonstration, an der sich mehrere tausend Menschen beteiligten. Im Laufe der Demonstration wurde das Rathaus der Stadt angegriffen und zerstört. 1985 installierte